jemand, der so aufwächst und so im Glauben steht, dass er das Gefühl hat, ihm fehlt etwas. Als ich mir die Geschichte vom verlorenen Sohn ansah und den Fokus auf den zurückgebliebenen Sohn legte, dann habe ich es. Ja. Und den Fokus auf den zurückgebliebenen Sohn legte, hatte ich so das Gefühl, vielleicht fühlte sie sich ein bisschen wie dieser ältere Sohn, der zurückgeblieben war. Vielleicht hatte sie das Gefühl, das ist irgendwie ungerecht. Ihr kennt die Geschichte, ihr habt sie gerade auch nochmal gehört. Und eigentlich hat die Geschichte ja ein schönes Ende. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren, ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. An dieser Stelle könnte die Geschichte zu Ende sein. Eine wunderschöne Geschichte mit einem Happy End. Wir wissen, Gott nimmt uns immer wieder auf, wenn wir in die Irre gehen. Und er ist für uns da. Aber hier ist die Geschichte nicht zu Ende. Die Geschichte geht weiter und spricht von dem älteren Sohn, der zurückgeblieben war und der neidisch war, zornig war, weil sein Bruder, der das ganze Geld verprasst hatte und zurückkam, aufgenommen wurde wie ein König. Die besten Gewänder, Ringe, Sandalen und vor allen Dingen das Mastkalb. Ein Riesenfest wurde gefeiert. Spürt mal hinein in diesen zurückgebliebenen Sohn. Wie muss er sich gefühlt haben? Irgendwie, er sagt es ja auch, er hat alles getan, er war treu, er hat gearbeitet und hat noch nicht mal eine kleine Ziege bekommen, um mit seinen Freunden zu feiern. Das war das, was er in diesem Moment empfand. Er fühlte sich nicht so geliebt wie der jüngere Sohn. Und er fragte sich, warum wird er nicht so gefeiert? Kennt ihr solche Situationen, wo ihr seht, was dem anderen Gutes geschieht und euch fragt, womit dieser das verdient hat? Warum ihr nicht das Gleiche bekommt? Warum ihr nicht gelobt werdet oder Sonstiges? Und ich denke, es gibt verschiedene Aspekte dabei zu berücksichtigen. Der erste Aspekt, den wir sehen, der mir sofort ins Auge fiel, ist Neid. Warum geht es denn dem älteren Sohn so an die Nieren? Er vergleicht sich mit dem jüngeren Bruder. Und was sieht er? Ungerechtigkeit. Er wird anders behandelt. Er bekommt nicht das, was der Jüngere bekommt. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Warum werden wir ungleich behandelt? Aber ich denke, man muss tiefer gehen und sehen, dass wir alle Individuen sind und dass wir auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ihr kennt das vielleicht bei Kindern, die immer haben wollen, was die Geschwisterkinder haben. Und stellt euch vor, ihr habt einen Sohn, eine Tochter, schenkt beiden ein Auto. Der Sohn freut sich natürlich, das wollte er schon immer haben. Die Tochter wurde gleich behandelt, bekam auch ein Auto. Aber sie freute sich nicht, weil sie eigentlich nichts damit anfing. unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche. Es war gerecht, aber trotzdem wird die Tochter gesagt haben, das ist ungerecht. Der bekommt, was er will. Das Geschenk ist viel besser. Den liebst du mehr als mich. Kinder fühlen sich oft ungerecht behandelt. Sind es nur die Kinder, die sich ungerecht behandelt fühlen? Nein. Sie sind ehrlich und sagen es. Aber wir Erwachsenen denken genauso. In vielen Situationen. Ich, du, wir alle fühlen uns immer wieder ungerecht behandelt. Ich habe euch zwei Zitate mitgebracht, die ich sehr passend finde an dieser Stelle. Man kann selbst der Mond sein und doch die Sterne beneiden. Das zweite, die Menschen erkennen selten das eigene Glück, doch das der anderen entgeht ihnen niemals. Und ich denke, da steckt viel Weisheit drin. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge, steht in Jakobus 3,12. Es beginnt in unseren Gedanken, wie bei dem älteren Sohn, das ist nicht fair. Wieso bekommt er das alles? Er war nicht treu und hat gearbeitet, sondern er hat das ganze Geld verprasst. Wir denken vielleicht auch manchmal, warum werden die anderen gesegnet? Das können ganz simple Dinge sein, die unsere Seele, unsere Vernunft dazu bringen, zu reagieren und überreagieren. Unser Ego wird angekratzt. Das kann bei der Arbeit geschehen, in der Familie, in der Ehe, in der Schule, aber auch in unserem Dienst für Gott, in der Gemeinde. Wir haben mehrere Beispiele von Neid in der Bibel, wo wirklich böse Dinge geschahen, als Abels Opfer von Gott angenommen wurde. Keins jedoch nicht. Da tötete Kain seinen Bruder, weil er neidisch war. 1. Mose 4. Weil Saul Neid gegen David in seinem Herzen hatte, fand er sein Ende in einer Schlacht und wurde getötet. Das war Samuel. Und sogar Jesus wurde umgebracht, weil die religiösen Leiter seiner Zeit neidisch auf ihn waren. In Sprüche 14, Vers 30 steht, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Und ihr wisst, was Eiter anstellt, macht alles kaputt. Und in dieser Geschichte ist der ältere Sohn derjenige, der das Gefühl hat, nicht geschätzt zu werden und der voller Mitleid vergisst, Selbstmitleid, dass er selbst nie Schmutz, Verzweiflung, Angst und Selbstverachtung kennenlernen musste. Das sieht er in dem Moment nicht. Er sieht nur das Gute bei seinem Jüngeren, was ihm geschieht. Und er vergisst für den Augenblick, dass ihm ja jedes Kalb, jedes noch so tolle Gewand im Schrank, jede Sandale, jeder Ring in der Schublade, dass ihm das schon gehört. Der Vater sagt es ihm auch. Er hat wirklich alles. Aber ihm mangelt es noch an einem ganz wichtigen Aspekt. Und zwar Mitgefühl und Erbarmen. Den liebevollen Weitblick zu erkennen, dass hier kein Rivale heimgekehrt ist, sondern sein Bruder, Familie. Und der Vater bittet ihn, dies zu erkennen, dass es einer, der tot war und wieder lebt, der verloren war und wiedergefunden wurde. Und ich denke, Neid ist der eine Punkt. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Unser Herz. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Psalm 139. Der ältere Sohn fühlt sich übergangen und er meint, er hat ja alles getan. Er sei, in Anführungsstrichen, ohne Sünde. Er war zu Hause, hat gearbeitet, hat nichts Böses getan. Aber was geht in seinem Herzen vor? Der Neid zerfrisst sein Herz. Was ist in seinem Herzen? Schauen wir uns einmal an, wann und wo, in welchem Kontext diese Geschichte steht. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst. Dieses Gleichnis wird erzählt, als die Pharisäer und Schriftgelehrten sich beschweren, dass Jesus die Sünde annimmt und mit ihnen isst. Und ich denke, hier ist die Frage: Sünder. Wer ist denn eigentlich der Sünder? Und ich denke, so ist es auch in dem Gleichnis. Der jüngere Sohn hat Sünde begangen, ist zurückgekehrt. Aber was ist mit dem älteren Sohn? Ist er nicht auch ein Sünder? Er freut sich nicht mit seinem Vater und seinem Bruder, dass dieser zurückgefunden hat. Er ist neidisch und zornig. Wie sieht es in seinem Herzen aus? Was muss ich tun, kein Sünder zu sein? Geht es nur um die Taten, um die Gebote und Gesetze, so wie es die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen? Geht es um das, was ich tue? Nein, es geht auch um unser Herz. Wie sieht es in unserem Herz aus? Was ist unsere Motivation? Ich denke, die Geschichte und der Kontext sollen uns auch zeigen, dass wir vorsichtig sein müssen, wen wir als Sünder bezeichnen und dass wir auch in uns hineinschauen müssen, selbst. Und nicht nur den anderen. Der letzte Punkt, der mir auch sehr wichtig ist bei dieser Geschichte und bei der Betrachtung des älteren Sohnes, ist die Familie Gottes. Wir sollen Freud und Leid teilen. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Genau, schlechte Kopie. So ist es. In einer Familie ist es so, dass wir uns freuen, wenn wir Geburtstag haben und sich vielleicht auch die Geschwister freuen. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Aber wir werden individuell behandelt, so wie wir es benötigen, von Gott. Aber er liebt uns alle gleich. Ihr kennt ja Lisa, meine ältere Tochter, und Eva, meine etwas jüngere, 2 Jahre jüngere Tochter. Die beiden waren immer sehr, sehr unterschiedlich, sind sie auch heute noch. Mit Lisa war es früher in der Schulzeit etwas schwierig, weil sie eine Aufmerksamkeitsstörung hat, ADHS genannt, für manche, die es kennen. Das heißt, sie benötigte viel mehr Zeit, viel mehr Aufmerksamkeit, damit es ihr genauso gut ging wie ihrer Schwester. Sagen wir so, die Eva war so ein bisschen Mitläufer, was das anging. Sie machte ihre Hausaufgaben relativ alleine, benötigte keine Hilfe, war alles gut. Aber es ging ihnen beiden gleich gut. Aber mir fiel auf, dass ich mehr Zeit in Lisa investieren musste, damit es ihr gut ging. Ist das ungerecht? Ich fühlte mich immer hin und her gerissen. Eva hatte aber an manchen Stellen auch das Bedürfnis, dass sie mich benötigte. Und die Zeit bekam sie auch. Ich denke, so ist es auch bei Gott und uns. Wir haben alles und wir bekommen alles von Gott. Aber es gibt Situationen oder auch Personen, die einfach mehr benötigen in diesem Augenblick. Und ich glaube, Gott hat die Weitsicht, dass er dann diese Menschen mit dem versorgt, was sie benötigen. Aber er vergisst dabei nicht die anderen, uns, mein Nebenmann. Wir werden alle gleich geliebt. Aber wie mit dem Geschenk des Autos hat jeder andere Bedürfnisse und Wünsche. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, dass ich meine Liebe trotzdem, sag mal, gerecht verteile, kann man schlecht sagen. Da gibt es irgendwie kein Wort für. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man dem anderen nichts entzieht dadurch, sondern dass er auch das bekommt, was er benötigt. Und ich sehe es jetzt an der Entwicklung meiner Kinder, dass sie beide zufrieden sind, dass sie beide ein glückliches Leben führen. Und ich denke, es war auch die richtige Entscheidung. Der Vater in der Geschichte vergleicht seine Söhne auch nicht unbarmherzig mit irgendwelchen anderen Leuten. Und er vergleicht sie auch nicht miteinander. Das hört man nie, dass er irgendwie sagt, dein Bruder aber oder wie auch immer. Und es führt auch nicht dazu, dass er einem Liebe entzieht, um sie dem anderen zu geben. Sondern als der ältere Sohn heimkehrt und hört, dass der Ältere nicht feiern möchte, geht ihr direkt zu ihm und spricht mit ihm. Er lässt ihn nicht links liegen und sagt, sei beleidigt, das ist mir egal. Nein, er geht auch auf den älteren Sohn zu. Er erweist beiden eine göttliche Großzügigkeit. Er erweist beiden Kindern seine Liebe. Und ihr seht es auch am 1. Korinther 12, 24. Gott möchte nicht, dass seine Glieder sich entzweien, sondern dass Eintracht herrscht und dass wir miteinander uns freuen aber auch das Leid teilen. Und wann kann man sich nicht mehr freuen, als zu dem Zeitpunkt, wenn jemand zurückkehrt? Eine verloren geglaubte Schwester, ein Bruder, ein verlorenes Schaf, wie es auch davor in dem Gleichnis die Rede davon ist, oder der verlorene Groschen. Alles, was verloren ist und zurückfindet, darüber freuen wir uns als Familie Gottes. Wir sollen ohne Furcht, ohne Neid leben. Und dann können wir versichert sein, dass der himmlische Vater uns alles im Überfluss gibt. Und wenn wir dies tun, dann können wir auch anderen helfen. Wir können Segnungen auf sie herabrufen, wie auch sie für uns aufrichtig beten können. Wir können jede Begabung, jede Fähigkeit unserer Mitmenschen freudig annehmen und uns darüber freuen. Wir können ihnen Achtung zollen, denn so haben wir hier auf Erden ein Stückchen Himmel, weil diese Begabungen kommen von Gott. Und wenn wir sie miteinander teilen, haben wir hier ein Stückchen Himmel. Und ich denke, das ist so für mich auch die Quintessenz. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Gott schätzt und behütet keinen von uns weniger als den anderen. Er liebt jeden von uns mit unserer Unsicherheit, mit unserer Angst, Selbsteinschätzung. Einfach mit allem. Auch mit unseren Bedürfnissen. Und er bewertet nicht unsere Talente, Begabungen, Aussehen, unseren Beruf oder unseren Besitz. Und ihr seht in dieser Geschichte, welcher Sohn seid ihr? Wart ihr mal? Wir sollten uns immer prüfen und vor allen Dingen von Gott prüfen lassen, was in unserem Herzen ist. Und ich denke, meine Freundin, das war genau das, was sie empfand, als sie die ganzen Bekehrungsgeschichten der Menschen hörte. Es ging bei ihr nicht hoch und runter, sondern sie hatte eine gerade Linie und es ging ihr immer gut. Aber manchmal wissen wir das nicht zu schätzen, wie gut es uns mit dem geht, was wir haben. Wir schauen nach rechts auf den anderen und wir schauen nach links auf den anderen. Wir sollten uns nicht mit anderen vergleichen, sondern dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist Amen.